Herzlich willkommen in der Erlösekirche München. Sie haben eine Gottesdienstaufnahme vom 10. Juni 2007 aus der Pfingstpredigtreihe. Wie überwinde ich die Angst, dass mich niemand mag? Spricht Pastor Friedemann Burkhardt.
Ich freue mich riesig über den Bericht von unserer Jugendkreisfreizeit und für das Tolle, was dort erlebt wurde. Es ist doch eigentlich ein Wunder, dass unsere Hoffnung, die wir vor 2-3 Jahren gehegt haben, jetzt so in Erfüllung gegangen ist. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir immer wieder mal auch zurücksehen und sehen, was Gott aus unseren Gebeten und Erwartungen und Wünschen gemacht hat und daraus auch Zuversicht schöpfen auf die Zukunft, die vor uns liegt. Es ist so viel, was eigentlich nicht als selbstverständlich abgehakt werden kann. In der kommenden Woche beginnen wir ja einen kleinen Kurs zur Vorbereitung auf die Gliederaufnahme. Es möchten sich 2 Leute taufen lassen und insgesamt sind es dann 4, wo sich aufnehmen lassen möchten, noch vor den Sommerferien. Vielleicht ist ja noch jemand da, wo diesen Wunsch auch lange schon in seinem Herzen hat. Ich möchte euch auffordern, ich möchte euch einladen, das auch festzumachen. Ich glaube, der Weg, den auch die Freizeit eingeschlagen hat, ist vollkommen richtig, dass wir immer wieder so Punkte machen, wo wir Meilensteine auf unserem Weg setzen. Und die Aufnahme in die Kirchengliedschaft ist auch so ein Meilenstein. Ein Esel, demütig, dienend, belastbar, geduldig bis zum Umfallen. Manchmal ist ein Esel auch störrisch und stur und manchmal schlägt er sogar aus. Esel ist ein sehr viel gebrauchter Ausdruck, sehr geläufig unter uns, wahrscheinlich, weil wir alle so die Ahnung haben, wie wir in unserem Verhalten uns einem Esel ähnlich sind. Demütig, belastbar, störrisch und plötzlich werden wir aggressiv. Ich weiß nicht, ob du dich auch schon einmal gefragt hast, bin ich denn ein Esel? Oder ob du so eine stille Ahnung in dir trägst, ich lasse mir viel aufladen aus der Angst heraus, dass mich sonst andere nicht mögen. Egal, ob du bockig oder wenn der Esel zur Furie wird, beides ist ein Problem für den Esel und für die, die mit dem Esel leben müssen. Darum heute die 2. Predigt in unserer Reihe über die lebensverändernde Kraft der Liebe Gottes zum Thema, bin ich denn ein Esel oder wie überwinde ich die Angst, dass mich niemand mag? Die Bibel erzählt eine Geschichte von einer Frau, die sich sicherlich nicht nur einmal gefragt hat, bin ich denn ein Esel? Es wird erzählt, Jesus kam mit seiner Mannschaft in ein Dorf, da war eine Frau mit Namen Martha, die nahm ihn auf in ihr Haus. Und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria, die setzte sich zu Jesu Füßen und hörte seiner Rede zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen, um ihm zu dienen. Und sie trat hinzu und sprach, Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester allein dienen lässt? Sag ihr doch, dass sie mit anpackt. Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden. Dieser Geschichte erfahren wir über Martha dreierlei. Martha war eine bestimmt gutmütige, eine demütige, eine dienende Natur. Zweitens, Martha ist belastbar bis zum Umfallen. 12 Leute so geschwind verköstigen, das ist kein Pappenstiel. Und drittens, Martha konnte auch mal ihre Krallen ausfahren, wenn es ihr zu viel wurde. Von Jesus erfahren wir, wie er sich zu Martha wendet und sie einlädt, mit diesem Eselspielen aufzuhören. Denn Gott will weder, dass du wie ein Esel dir zu viel auflädst oder aufladen lässt, noch möchte er, dass du unter diesem Druck dann immer wieder störrisch oder auch ausfällig wirst. Wenn du dich manchmal fragst, bin ich denn ein Esel? Ja, wenn du es wie Martha satt hast, den Esel zu spielen, dann zeigt diese Geschichte, wie du das verändern kannst. Und der erste Schritt ist, erkenne deinen Stolz. Erkenne deinen Stolz. Martha gehört ja so einem Menschenschlag an, dem es nicht schwerfällt, anderen Leuten ihre Hilfe anzubieten. Das sieht doch ein Blinder mit dem Krückstock, dass Jesus und seine Kumpane mal was Ordentliches zwischen die Rippen brauchen. Keiner kümmert sich um sie. Wie üblich. Immer dasselbe. Und wie soll es gehen? Natürlich ich, die Martha. Und schon stellt sie senkrecht vor dem Jesus und lädt alle zu sich nach Hause ein. Martha hat ein ganz besonderes Ohr. Dieses Ohr ist deswegen besonders, weil es hört andere sagen, ich brauche deine Hilfe, obwohl der andere überhaupt nichts gesagt hat. Und schon steht sie da. Fortwährend sucht sie, anderen zu helfen. Martha braucht es, gebraucht zu werden. Und wenn niemand fragt, dann hilft sie nach mit kleinen Schmeicheleien oder Gefälligkeiten. Und da wagt niemand zu widersprechen. Es hat doch auch bei Jesus wieder super geklappt. Jetzt sitzen alle im Wohnzimmer und Martha ist in ihrem Element. Klar, es ist viel, ungeplant 12 Leute zu verköstigen. Aber es geht nicht anders. Was sollen die denn tun ohne sie? Hatte sie zu viel versprochen? Keine Sentimentalitäten, jetzt Zähne zusammenbeißen und durch. Aber es ist auch für andere zu viel. Martha hat eine Schwester, die Maria heißt, die setzt sich zu Jesu Füßen und hört seiner Rede zu. Maria ist es leid, immer wieder von Martha etwas angeschafft zu bekommen, wegen deren Helferfimmel. Sie fühlt sich von dieser Masche beherrscht, ja manchmal richtig gehend manipuliert. Dass Maria nicht mithilft, verletzt die Martha. Aber sie fühlt sich auch bestätigt. Es hängt halt doch an ihr, ob was läuft oder nicht. Und es kommt, wie es kommen muss, wie so oft. Martha machte sich viel zu schaffen, um Jesus zu dienen. Dass ihre Schwester nicht mithilft, das konnte sie sich so ungefähr ausrechnen, mit dem musste sie rechnen. Aber dass Jesus deren Untätigkeit noch toleriert, das ärgert sie ganz gehörig. Der müsste doch total dankbar sein, was sie für ihn und seine Freunde alles auf die Beine stellt. Aber so ist es. Undank ist der Weltlohn und erst recht in der Kirche. Wie Martha das klar wird, packt sie Unmut. Und es platzt aus ihr heraus, Herr, fragst du gar nicht danach, dass mich meine Schwester allein dienen lässt? Sag ihr doch, dass sie mit anpackt. Was läuft hier schief? Was läuft hier schief? Martha gehört zu einem Menschenschlag, so demütig, dienend und fromm sie ist, der meint, ohne sie geht nichts. Ohne sie klappt nichts. Das ist ganz schön stolz. Aber das ist eben die Sünde der Martha, ist der Stolz. Stolz ist nicht Narzissmus. Stolz ist auch nicht ein Dünkel. Stolz ist, wenn jemand denkt, Kraft der eigenen Liebe alles retten zu müssen. Letztlich ist es ja egal, was wir in unserem Kopf für eine Glaubenstheorie haben. Der Jumping Point ist ja das, wie wir uns verhalten. Und der Punkt ist, dass halt Martha ganz anders lebt, wie ihre Glaubenstheorie aussieht.
Doch wir sehen, Martha kommt mit ihrer Rolle auch nicht klar. Und ein erster Schritt, ihr Leben zu verändern, hieße: Erkenne deinen Stolz. Aber wie geht es dann weiter, wenn jemand erkennt, dass seine Sünde der Stolz ist, zu meinen, Gott nicht wirklich zu brauchen? Das ist mein zweiter Punkt. Lerne vertrauen, dass Gott dich liebt. Lerne wirklich darauf zu vertrauen, dass Gott dich liebt. Als Martha zeigt, dass es ihr im Grunde genommen zu viel ist, spricht Jesus sie auf ihre viele Arbeit an. Jesus macht ihr bewusst, dass Sorge die Ursache für diese viele Mühe ist, die sie da hat. Jesus sagt: Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Was meint Jesus mit Sorge? Jesus redet, glaube ich, immer dann von der Sorge, wenn wir vergessen, dass Gott, der unser Schöpfer ist und der uns in dieses Leben gesetzt hat, in dem wir unseren Weg laufen, wenn wir vergessen, dass Gott uns liebt und versorgt. Und offensichtlich macht Martha auf ihn an jenem Vormittag den Eindruck. Vielleicht hat Martha als Kind Angst haben müssen, dass andere sie nicht mögen. Vielleicht hat sie nur dann Liebe erfahren, wenn sie ein bestimmtes Wohlverhalten zeigte. Und so hat sie eine ganz gute Sensibilität für die soziale Raumtemperatur entwickelt. Sie hat gelernt, diese Atmosphäre, diese Temperatur im Raum zu ihren Gunsten zu beeinflussen, indem sie sich nützlich machte. Sie begann für andere den Esel zu spielen. Dienstbar, belastbar, auch mal bockig. Dabei hat sie nicht nur erfahren, wenn ich hilfsbereit bin, wenn ich meine eigenen Bedürfnisse zurückfahre, vielleicht manchmal bis zum Nullpunkt, dann werde ich bemerkt, dann werde ich geliebt, sondern im Lauf der Zeit hat sich in ihrem Kopf eine Überzeugung gebildet. Wir machen ja oft, das haben wir vor 2 Wochen erlebt, bei dieser Predigt, wo es um etwas anderes ging, wir machen ja oft aus der Not eine Tugend. Und plötzlich kommt sie zur Überzeugung, dass sie wirklich lieb und hilfsbereit ist und dass das Wohl der anderen ganz von ihrer Hilfsbereitschaft abhängt. Und das macht sie stolz. Und dieser Stolz macht es für Martha schwer, eine wirklich herzliche Beziehung zu Gott aufzubauen. Denn im Grunde genommen, und wir müssen da immer wieder unterscheiden zwischen unserer frommen Theorie und zwischen dem, wie unser Leben praktisch aussieht. In ihrem Verhalten zeigt sie, dass sie Gott eigentlich nicht wirklich braucht. Sie braucht Gott nicht wirklich. Eher denkt sie, Gott braucht mich. Denn sie lebt, als ob es an ihr liegt, ob es klappt oder nicht. Genauso hat der Teufel Jesus versucht, als er zu ihm sagte: Bist du Gottes Sohn? Dann sprich, dass diese Steine Brot werden. Es ist die Versuchung zu glauben, die unsagbare Not in der Welt, ob in unserer Familie, ob in der Gemeinde oder ob in der Welt draußen, diese Not zeige, Gott liebe die Welt nicht ganz oder Gottes Arm ist zu kurz und es liege an uns, der Welt zu geben, was sie braucht. Jesus entgegnet dem Teufel: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Und Jesus meint damit dreierlei. Erstens, deine Angst ist unbegründet, dass Gott seine Welt nicht liebt. Jesus fragt ganz kritisch zurück: Verkauft man nicht 5 Sperlinge um 2 Pfennige? Dennoch ist für Gott keiner vergessen. Darum fürchtet euch nicht. Habt keine Angst. Ihr seid viel mehr wert als 4 Sperlinge. Zweitens, die Sorge um dein Leben ist für dich im Grunde genommen nicht tragbar. Die Sorge für dein oder für das Leben anderer ist für dich nicht tragbar. Wenn du sorgst, dann versuchst du, das Unkontrollierbare zu kontrollieren. Sorgen sind immer die Anfrage, spiele ich jetzt Schöpfer, spiele ich jetzt Gott? Versuche ich jetzt etwas auf die Reihe zu bekommen, das Gott als unser Schöpfer geplant hat und wo ich ja nur ganz, ganz wenig sehe? Drittens ist für Jesus klar, wer Chef ist, nämlich der Herr ist mein Hirte. Und das beinhaltet auch das Vertrauen, Gott hat mich geschaffen. Gott liebt mich, Gott sieht mich, Gott steht zu mir. Gott gibt mir, was ich brauche. Und darum kann Jesus in Notlagen sagen, trachtet vielmehr nach Gottes Reich, trachtet zuerst nach Gottes Reich, dann wird euch alles Notwendige zufallen. Und das heißt, lerne Vertrauen, dass Gott dich liebt. Für diese Haltung möchte Jesus Martha gewinnen, wenn er zu ihr sagt, eins ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt, da soll nicht von ihr genommen werden. Das heißt, wir leben aus Gott, aus seiner Liebe, aus unverdienter Liebe. Vielleicht etwas, das die Martha schon in ganz früher Kindheit sich abgewöhnt hat. Aber jetzt soll sie es lernen. Denn für eine Umkehr ist es nicht zu spät. Und darum, das ist mein dritter Punkt, kehr um. Folge Gottes Ruf in die Freiheit. Am Ende meiner Dienstzeit, als auf meiner ersten Stelle, hat sich eine junge Mutter zu einem Gesprächstermin angemeldet. Dann sagt sie, aber du musst dich darauf einstellen, es werden vielleicht viele Gespräche. Das ist etwas sehr Schweres, was jetzt kommt. Es wurde dann eine Lebensbeichte, die wirklich über etliche Gespräche ging. Als kleines Kind schon hat sie verinnerlicht, du bist nicht liebenswert, es sei denn, du machst dich nützlich in der Familie und im Kontext drumherum. Sie musste Liebe mit Wohlverhalten erkaufen. Sie bekam nur Beachtung, wenn sie sich nützlich machte. Dann hat sie Krankenschwester gelernt. Allein, das hat sie nachher ganz klar formulieren können, allein aus der Hoffnung, für ihre Leistung geliebt zu werden. Es muss doch einen Platz werden geben auf dieser Welt, wo ich auch geliebt werde. Es ging um Helfersyndrom, Märtyrerfantasien, Burnout, Selbstwertgefühl und vieles andere. Sie war total betroffen über die Abgründe in ihrer Seele, wo sie plötzlich gemerkt hat, in mir ist ein Abgrund großer Stolz. Und auf der anderen Seite ein Hass auf die, die mich zum Esel gemacht haben. Und den Schlusssatz aus diesem Gespräch werde ich nie vergessen. Sie hat gesagt, es war eine richtige Geburt. Es hat unendlich wehgetan. Sie hat viele Seiten in einem Buch aufgeschrieben und vorgelesen. Aber nun beginnt ein neues Leben. Jetzt weiß ich, was eine Wiedergeburt ist, hat sie gesagt. Dass in der Erzählung von Martha unerwähnt bleibt, ob Martha das Angebot Jesu angenommen hat, ist vielleicht ein Hinweis darauf, wie schwer es Menschen von diesem Typ fällt, umzukehren. Und dennoch, wenn du es satt hast, immer wieder der Esel zu sein, dann folge Gottes Ruf in die Freiheit. Und das heißt, kehr um. Wenn du umkehrst und Gottes Ruf zur Freiheit folgst, musst du ein gesundes Selbstwertgefühl entwickeln. Das heißt, dass du wirklich Vertrauen lernst und damit rechnest, dass Gott dich liebt. Dass du dir nicht die Liebe von anderen Menschen erkaufen musst. Durch Schmeicheleien, durch Gefälligkeiten, die dich am Ende doch immer wieder zum Lastesel machen. Hör auf, an jedem Augenaufschlag bei deinem Gegenüber abzulesen, wie die emotionale Großwetterlage ist. Verwechsle nicht deine Gefühle mit der Wirklichkeit, sondern lerne Sachlichkeit und Nüchternheit. Um so eine realistische Selbsteinschätzung zu gewinnen, brauchst du einen Ort der Stille, einen Ort des Gebets. Darum weist Jesus die Martha am Ende darauf hin, auf diese Haltung des Hörens der Maria. Als nächstes musst du lernen, Nein zu sagen. Du musst lernen, deine Bedürfnisse zu formulieren. Wenn der Pastor kommt und zu dir sagt, ich habe eine super Idee, dann musst du sagen, Mensch Pastor, das ist eine tolle Idee. Hoffentlich findest du Leute, die das auch umsetzen. Und das fällt vielleicht anfänglich sehr schwer für dich, ist etwas unbeholfen oder künstlich, aber du schaffst das. Und der Pastor, der wird auch damit zurechtkommen müssen. Beende symbiotische Beziehungen. Steig aus selbstgewählten Rollen aus. Lerne Nein zu sagen und beginn heute damit. Aber auch wenn du Nein sagen kannst, Leute wie Martha, die fühlen sich immer am besten, wenn sie anderen helfen und wenn sie dienen. Das ist ja auch nicht schlimm. Was wären Familien? Was wären Gemeinden? Was wären unsere Betriebe? Was wäre unsere Welt ohne solche Leute? Nur müssen sie lernen, unaufdringlich zu dienen. Jesus sagt, wenn du etwas gibst, lass deine eine Hand nicht wissen, was die andere tut. Das wird für Leute wie Martha nicht einfach. Denn sie sind Meister darin, etwas so zu tun, dass alle Bescheid wissen. Sie müssen lernen, ihre wirklichen Motive zu überprüfen, weswegen sie etwas tun. Und wenn sie beginnen, Gutes zu tun, ohne die anderen im Blick zu haben oder den Lohn, dann wird das am Anfang nicht ganz einfach sein. Sie haben Schwierigkeiten, sich zum Guten tun zu motivieren. Trotzdem, niemand auf der ganzen Welt wird so sensibel sein für Bedürfnisse eines anderen. Niemand wird so mit einem anderen trauern können oder sich freuen können, wie jemand von der Art einer Martha. Gott hat keinen Fehler gemacht, als er dich erschuf mit einer, ich sag mal, Helferveranlagung, wie sie diese Martha hat. Und Gott hat ein großes Ziel mit deinem Leben. Und darum musst du lernen, konstruktiv mit deiner Begabung umzugehen. Und das heißt, unaufdringlich zu dienen. Paulus sagt, hat jemand die Gabe des Dienens, der diene. Diese Umkehr ist eine Lebensaufgabe. So wie wir vor 2 Wochen gesehen haben, überall dort, wo wir ganz besonders an dem Punkt sind, wo Gott uns haben möchte, da müssen wir sehr, sehr gewissenhaft arbeiten. Es ist eine Lebensaufgabe. Es geht ja darum, den Stolz, der die Hauptsünde der Martha ist, gegen Demut zu vertauschen. Demut ist gesunderter Stolz. Du kennst deinen Weg, deinen Wert bei Gott. Du weißt dich von Gott geliebt und brauchst deshalb nicht durch Dienen oder durch Helfen dir einen Selbstwert schaffen. Du hast ihn bei Gott. Wenn du die Angst überwinden möchtest, dass keiner dich mag, wenn du es satt hast, immer den Esel zu spielen, dann folge Gottes Ruf in die Freiheit. Warte nicht, bis du krank oder abgewirtschaftet bist. Warte nicht, bis du mit einem Kollaps im Bett liegst, sondern kehr um, beginne ein Leben im Vertrauen auf Gott, dass er dich liebt, und zwar heute, heute in diesem Gottesdienst. Unter den Freunden Jesu und späteren Aposteln gibt es einen Spezialisten für die Liebe und insbesondere für die Nächstenliebe. Es ist der, der sich in seinem Evangelium den Lieblingsjünger Jesu nennt, der Johannes. Keiner schreibt so viel und so ausführlich über die Liebe wie Johannes. Aber bei keinem hat die Liebe einen so exklusiven Zug wie bei Johannes. Sie gilt nur den Brüdern. Die Trennungslinie zwischen Christen und Andersdenkenden ist nirgendwo so starr wie im Johannesevangelium. Und der Begriff der Feindesliebe existiert dort überhaupt nicht. Jesus ist einmal mit seinen Freunden unterwegs nach Jerusalem und kommt durch verschiedene Dörfer. In einem Dorf weist man Jesus mit den Jüngern ganz radikal ab. Aber der liebe Johannes kann das damit gar nicht umgehen. Er kann nicht mit umgehen, dass seine Liebe und Hilfe abgewiesen wird. Er reagiert total beleidigt, nimmt das persönlich und sagt zu Jesus: Herr, wenn du willst, dann wollen wir Feuer und Schwefel auf dieses Dorf purzeln lassen. Darauf mahnt Jesus ihn scharf und sagt: Wisst ihr nicht, welches Geisteskinder ihr seid? Ich bin nicht gekommen, Menschenleben zu verderben, sondern zu erhalten. Hier zeigt sich die große Anfechtung derer, die sich für andere einsetzen. Dass sie es doch nicht so selbstlos machen, es persönlich nehmen, wenn ihnen der Dank versagt wird, oder dann ganz bockig oder aggressiv fragen: Ja, bin ich denn hier immer der Esel? Ist uns bewusst, wie sehr die Stimmung in einer Gemeinschaft verpestet werden kann, wenn die Helfer, die wirklich die Gabe des Helfens haben, so wie sie niemand anderes hat, wenn die Helfer beleidigt sind, weil ihre Liebe nicht nach ihren Wünschen und Vorstellungen angenommen wird. Man wendet sich ab von denen, die man eben noch mit Gefälligkeiten manipulieren wollte. Jesus fragt: Wisst ihr nicht, wes Geistes Kind ihr seid? Ist euch klar, dass ihr als von Gott geliebte Menschen nicht von der Antwort derer, denen ihr helfen möchtet, abhängig seid? Übt euch in der Freiheit zu geben, ohne dass etwas zurückkommt. Wir haben alle, denke ich, von Mutter Teresa gehört. Schon Mutter Teresa, sie hat kurz nach dem Zweiten Weltkrieg 1946 in Kalkutta angefangen, einen Orden der barmherzigen Missionare aufzubauen. 1982 übt Mutter Teresa ganz, ganz harte Kritik an der bundesdeutschen Asylpolitik. Damals kam ein großer Strom von Flüchtlingen ins Land. Und die Deutschen reagierten, indem sie alles zumachten. Mutter Teresa hat da energisch protestiert und sie hat den baden-württembergischen Ministerpräsidenten vom frömmsten Land, der Frommen, hat sie zu ihm gesagt: Herr Späth, öffnen Sie die Tür und Gott wird Sie segnen. Das Motto von Mutter Teresa für ihre Schwesternschaft, ihr Leitmotiv lautet: Fragt nicht nach den Kosten. Fragt nicht nach den Kosten. Es ist das, wozu Jesus Martha und all diejenigen einlädt, deren Gabe das Helfen ist. Nämlich geben zu lernen, ohne zu erwarten, dass etwas zurückkommt. Mutter Teresa steht nicht nur für das Helfen. Mutter Teresa steht auch für eine Schwesternschaft, die ihre Kraft aus der Stille bezieht. Meditation, Gebet, Gottesdienst helfen ihnen, eine für sie und andere verträgliche Balance zwischen Hören und Helfen hinzubekommen. So sind sie ein Beispiel, wie die Gabe des Dienens wohltuend eingesetzt werden kann. Die Geschichte von Martha endet mit der Einladung Jesu zur Umkehr. Und diese Einladung gilt auch dir.